Hi und schön, dass du hier bist beim Podcast Töchter im Chefsessel. Ich bin Katrin Feldmann, selbst Tochter eines Unternehmers, Coach und psychologische Beraterin. In der letzten Folge habe ich ja was über die Angst in uns und mögliche Wege zu einem, ja, freundschaftlichen Umgang mit ihr erzählt. Wer die Folge gehört hat, den interessiert vielleicht, was aus dieser horrenden Forderungen in Höhe von 66.000 Euro des Finanzamts gegen mich geworden ist. Entgegen meines ersten Impulses hinzufahren und denen direkt mit der Presse zu kommen und denen den Krieg zu erklären, bin ich ja ruhig geblieben. Das habe ich auch weiterhin gemacht. Ja, und was soll ich euch sagen? Aus den 66.000 wurden roundabout 23.000 und dann kam tatsächlich der Brief, dass sie nun doch den erzielten Verkaufspreis als Grundlage für die Besteuerung nutzen. Sprich, es dürfte bei Null sein. Ich warte noch auf den neuen Steuerbescheid. Ruhig bleiben war also tatsächlich die beste Variante, sonst hätte ich mich innerlich ja nur verrückt gemacht. Und ich hätte meine Zeit gar nicht gut nutzen können, weil ich wäre gedanklich immer wieder bei diesem Thema gewesen und eben dem dazugehörigen Kopfkino. Was ist wenn? Was mache ich dann? Oh Gott. Und ja, aber wozu? Ich meine, ich hätte mir immer noch so einen Kopf machen können, wenn dann wirklich jemand bei mir vor der Tür gestanden hätte. Ja, und wer weiß, wie so ein vorzeitiger Streit, also hätte ich da wirklich so ein Theater gemacht und auf den Tisch gehauen, ja, wie das geendet hätte. Weil erfreut wären die darüber ganz sicher nicht gewesen. Ja, also habe ich die Unterlagen eben geduldig zum x-ten Mal, trotz Mahnung und Vollstreckungsandrohung, hingesendet. Danke an meinen Steuerberater, der auch an alle anderen Stellen, es sind ja, wie gesagt, verschiedene, ja, und mich eben gefragt, was mich denn an dieser Sache so auf die Palme bringt, und mir eben so einen Schauer durch den Körper gejagt hat. Das ist irgendwie, es war wie ein Kribbeln und dann wurde es taub. Klar, das ist eine Menge Geld, ne? Darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Und auch eigentlich nicht weiter, warum es mir so eine Angst gemacht hat, das habe ich euch ja in der vorherigen Folge schon erzählt, ne? Das bin da so ein bisschen der Sache auf den Grund gegangen. Trotzdem will ich das Beispiel heute nochmal kurz aufgreifen. Ich hatte nämlich schon vor eine Weile was zu unseren inneren Antreibern zu erzählen. Irgendwie passt es aber nie, war irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt, bis ich jetzt von einem Bekannten sein Buch geschenkt bekommen habe. Warum sein Buch? Weil er es geschrieben hat. Er, also Cem Hilmers, war so lieb und hat mir ein Exemplar geschenkt, worüber ich mich megamäßig gefreut habe, weil es einfach aus dem Nichts kam. Ich habe irgendwie auch eine Weile gar nicht an ihn gedacht und ja, die Geste hat mich einfach mega happy gemacht. Ja, einfach so aus dem Nichts. Zack, ein Buch für mich. Wer mich kennt, ich lese super gerne. Zum Buch selber will ich auch gar nicht groß spoilern, falls es einer von euch noch lesen möchte. Das heißt übrigens Die Farbsplitter, eben von Cem Hilmers. Aber wie gesagt, ich will nicht spoilern, aber die Charaktere mussten mich unweigerlich an Eric Byrne und die Transaktionsanalyse denken lassen. Und damit eben an unsere inneren Antreiber und an unsere Einschärfung. Nach der TA, also nach der Transaktionsanalyse, ist Skript, und darum geht es bei inneren Antreibern und Einschärfungen, definiert als ein unbewusster Lebensplan, den wir befolgen, ohne dass wir es mitkriegen. Quasi das Drehbuch unseres Lebens. So ist es dann möglich, wenn wir das Drehbuch kennen, zu sagen, wie sich jemand wahrscheinlich in bestimmten Situationen verhält. Da sich das Verhalten eben nach diesem unbewussten Skript richtet. Und das bildet sich bis zum 7. Lebensjahr meist durch Verbote, einschränkende Botschaften der Eltern oder eben andere Bezugspersonen oder auch durch schlimme traumatische Erfahrungen. Und so entstehen eben Einschärfungen und innere Antreiber. Eine meiner Einschärfungen war oder ja, ist sie immer noch, sie ist ja nicht ganz weg, aber ich weiß, dass sie da ist, denn sie muckt immer noch gern mal auf, ist eben fühl nicht. Fühl nicht, grundsätzlich kann entstehen, ja, dass uns als Kind vermittelt wird, dass niemand an unseren Gefühlen interessiert ist. Ne, auf jede Gefühlsregung bekommt es nur eine negative Reaktion. Und gleichzeitig wird dann vielleicht noch stark irgendwie nur die Intelligenz gefördert. Und solche Kinder wirken dann vielleicht sehr altklug und eben emotionsarm. Ich habe die Entschärfung jetzt nicht aufgrund von Ereignissen mit meinen Eltern entwickelt, zumindest jetzt nicht, dass das irgendwie so das prägende Ereignis war. Klar ist eine Scheidung nicht schön, aber bei mir rückblickend, meine erste große Liebe ist damals beim Autounfall gestorben. Und ich habe mir dieses Fühlen nicht quasi als Schutzfunktion zugelegt. Und als Erwachsene sind Menschen mit dieser Einschärfung eben sehr, sehr rational und haben viel Mühe, ihre Emotionen zu zeigen, ihre Gefühle zu zeigen. Oft passt dann eben auch noch der Beruf dazu. Oder in Beziehungen kommt es irgendwie zu Schwierigkeiten, weil wer ist denn schon gerne mit einem Roboter zusammen? Mir selber ist das nicht mal aufgefallen. Als mich mal ein guter Freund als Eisklotz betitelt hat, habe ich ihn für verrückt gehalten. Und Menschen, zu denen ich in anderen Beziehungen stand, konnten es auch gar nicht verstehen. Weil es ist halt nicht überall so. Und ich war halt auch immer ein Mensch, der viel lacht, also war ich schon immer. Und ich habe gedacht, ich bin doch kein Eisklotz. Ja, und in Beziehungen habe ich das erst durch meinen jetzigen Partner festgestellt oder gemerkt. Weil er mich ja manchmal, glaube ich, so getriggert hat, ja, dass ich mir eben diesen Schutzpanzer unbewusst wieder angezogen habe. Rückblickend nicht verkehrt, also nicht, dass ich diesen Schutzpanzer angezogen habe, aber rückblickend nicht verkehrt, dass er mich so getriggert hat, weil ich dadurch, durch Gespräche natürlich auch und durch meine Coaching-Ausbildung, eine Menge über mich gelernt habe und es eben auflösen konnte. Ein anderes Beispiel ist, als mein Vater gestorben ist und eben alles drunter und drüber ging, habe ich oft zu hören bekommen, was erstmal ja wie ein Kompliment klingt. Wie machst du das nur alles in der schweren Zeit? Und ein anderer Bekannter hat mir gesagt, ich hätte ein Kerl werden sollen. Aber da gab es dann eben auch Sätze wie den meiner Mutter, weil ich eben schlicht funktioniert habe wie ein Roboter. Ne? Dann sagte sie zu mir, dir ist doch egal, dass er gestorben ist. Wumms, boah, das hat gesessen. Sie war damals verständlicherweise fix und fertig mit der Welt und hatte auch nicht die Kraft, mal zur Bank zu gehen. Ihr wisst, ich wohne in Dortmund, sie wohnt in Hessen und da war auch das Unternehmen. Sie konnte nicht zur Bank gehen, um irgendwie Dokumente abzuholen, als das Online-Banking noch nicht ging, Kontoauszüge, Kleinkram, sodass ich dann irgendwie gucken musste, dass ich hier 250 Kilometer fahre für solche Angelegenheiten. Sie hat eben getrauert. Im Gegensatz zu mir, ich habe es nicht zugelassen. Ich habe den Laden geschmissen, ich habe mich reingehängt, ich habe auch die Beerdigung, ne, das organisiert, gemacht, getan. Anfangs eben noch neben meinem eigentlichen Job, also tagsüber Marketing, nachts Familienunternehmen. Da hatte nämlich eben mein innerer Antreiber, sei stark, das Parkett betreten und übernommen. Vielleicht meinst du jetzt, ja, das war doch auch gut so, sich da nicht so den Emotionen hinzugeben. Und eben, ja, dieses Fühl nicht, hat mich ja irgendwie angetrieben und dann noch, das sei stark. Wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre, hätte ich auch nicht funktioniert. Aber das hat nichts mit Resilienz zu tun, also mit der Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen, weil, merke, ohne dauerhafte Beeinträchtigung, aber ich hatte Stress, ich hatte richtig Stress. Ich hatte einen riesengroßen inneren Konflikt. Einmal fühl nicht, lass die Trauer nicht zu und dann noch sei stark, also geh ins Gegenteil. Obwohl alles in mir halt auch mal schwach sein wollte, weil ich auch fertig war. Also nicht nur innerlich, sondern ich war auch körperlich fertig. Wie gesagt, ich habe da bis nachts um 3 oder was gesessen und bin morgens um 6 wieder aufgestanden. Ja, aber ich habe es nicht zugelassen. Und da sind wir dann wieder bei der Angst. Was war so schlimm daran, auch mal schwach sein zu dürfen? Antreiber sind also, so wie sie auch in der TA, also in der Transaktionsanalyse verstanden werden, immer negativ, weil bestimmte Erlaubnisse fehlen. Und sie eben im Zusammenspiel mit den Einschärfungen diesen inneren Druck noch verdeutlichen. Wie ich gesagt habe, ich habe mir verboten, schwach zu sein und dann auch noch das Gegenteil, nein, sei stark. Heißt, ich habe mir nicht erlaubt zu trauern und habe mir zusätzlich noch den Druck gemacht, stark sein zu müssen und das am besten für alle anderen gleich mit, weil die konnten ja nicht, die haben ja getrauert. Also habe ich Vollgas gegeben, weil wenn du nicht stehen bleibst, dann kriegt dich keiner. Vor allem du dich selbst nicht. Das hat ja irgendwie was von, ja, vor sich selbst davonlaufen. Und auf Dauer zerrt das eben nicht nur an unseren Beziehungen. Siehe dieses Beispiel, diese Reaktion von meiner Ma. Vor allem, wenn wir dann auch noch erwarten, dass andere genauso handeln und eben auch stark sein sollen und dann vielleicht nicht verstehen, warum sie es einfach nicht sind. Ne, wo man denkt in manchen Momenten, boah, warum kann er das jetzt nicht einfach mal? Also es zerrt nicht nur an unseren Beziehungen, sondern eben auch noch an unserer Lebensenergie. Heißt, es geht auf die Gesundheit. Es fehlt ein Ventil, diese Energie, diese Emotionen wieder aus dem Kopf und aus dem Körper rauszulassen. Meine Schmerzen in der LWS, also in der Lendenwirbelsäule, die aktuell übrigens nicht mehr da sind, kamen ja auch nicht aus dem Nichts. In der TCM spricht man von der Nierenkerze als Symbol der Lebensenergie. Und ich hatte meine ganz schön runtergerockt. Mit Yoga hätte mir damals keiner kommen müssen. Auch Sport musste Vollgas sein und anstrengend und man musste schwitzen. Genau, und Vergangenheits-Katrin wäre also auch voll auf die Barrikaden gegangen bei dieser Sache mit dem Finanzamt. Rückblickend gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil Freunde hätte ich mir damit dort wohl keine gemacht. Fühl nicht und sei stark treten übrigens häufig gemeinsam auf. Wir lernen dann eben alles auszuhalten, keinen Schmerz zu zeigen und sich viel aufzuladen, ohne zu jammern. Heißt, wir erziehen dann vielleicht auch noch unser Umfeld dazu, dass sie glauben, ja, wir schaffen das eben. Ne, also wenn du dich vielleicht mal fragst, so, boah, warum hilft mir denn keiner? Das sind dann auch so Gedanken, die ich dann hatte. Ja, weil wir unser Umfeld so erzogen haben. Die kommen gar nicht mehr auf die Idee, dass wir Hilfe bräuchten. Ja, und später gibt es dann Probleme mit den eigenen Gefühlen. Und damit sich Hilfe zu holen. Ihr kennt bestimmt auch Menschen, die ständig die Tendenz haben, sich eben zu überfordern und nie um Hilfe bitten. Ihnen fehlt schlichtweg die Erlaubnis, schwach sein zu dürfen und eben ja, nach dieser Hilfe zu bitten. Manche von ihnen mit diesem Antreiber überlasten sich so mit Arbeit, dass ihnen eben überhaupt keine Zeit mehr bleibt für Partnerschaft oder eben auch Nähe in der Partnerschaft. Und deswegen ist es auch nicht ungewöhnlich, dass Menschen mit der Kombination aus fühl nicht und sei stark irgendwann an Burnout erkranken. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, dass ich auch gar keine Körperwahrnehmung mehr hatte. Ich habe alles Mögliche verschleppt, weil ich die Symptome gar nicht ernst genommen habe, weil es mir ging es aus meiner Sicht nicht schlecht. Ich habe aus einem Husten eine Bronchitis und eine Lungenentzündung gemacht und selbst mit der Lungenentzündung habe ich genörgelt. Also ich musste nicht ins Krankenhaus, mir war langweilig zu Hause. Ich hatte auch kein Fieber, ich habe kein Fieber bekommen. Ich habe das alles runtergedrückt. Ich habe so einiges verschleppt, Blasenentzündungen bis zu einer Entzündung im ganzen Körper, ohne dass ich das wahrgenommen habe. Das ist mir aus meiner Sicht, aus meinem Empfinden heraus schlecht ging. Mir hat da unglaublich, das waren so die ersten Schritte mit, natürlich eine Coaching-Ausbildung hilft da auch, aber MBSR habe ich, glaube ich, schon mal was zu erzählt, ne? Auch, dass mich einer gefragt hat, eben nach dem linken Fuß. Mindfulness-Based Stress Reduction. Und ein Teil davon ist der Bodyscan. Da gehst du eben, also wenn es euch interessiert, schreibt mir gerne, dann mache ich dazu nochmal eine Audio. Da geht es eben darum, seinen gesamten Körper wahrzunehmen. Angefangen bei den Zehen, jeden einzelnen Zeh da reinzuspüren. Das war ja echt meine Challenge, ne? Bin da ein bisschen kurz vorm Verzweifeln. Ich merke da nichts. Das dann gemacht, mit dass ich mich hingelegt habe und tatsächlich irgendwas genommen habe, um mich so ein bisschen zu verlängern, um dann den Zeh zu berühren. Nämlich, okay, da ist der. Ich konnte den überhaupt nicht orten. Jedenfalls geht man die einzelnen Zehen durch den Fuß, oben, den Fußrücken, die Fußunterseite, die Sohle, den Knöchel, das Schienbein, die Wade, das Knie. Ganz langsam und spürt überall rein, um wieder den Bezug überhaupt zu seinem Körper herzustellen. Weil ihr kennt das bestimmt auch. Also die, die eine gute Körperwahrnehmung haben, vielleicht nicht. Ne? Wenn dann einer sagt, wo spürst du denn die Angst? Oder wo merkst du denn die und die Emotion? Da gibt es ja auch Bilder zu, wo dann, ne, also so Farbbilder, wo dann gezeigt wird, okay, da ist es im Herzbereich sehr aktiv. Ich konnte das überhaupt nicht ordnen. Das ist einfach, ja, wie taub. Jedenfalls geht man mit diesem Bodyscan den gesamten Körper durch. Erst das eine Bein, also Fuß und Bein, dann das andere. Dann über den Hintern, die Hüfte etc. Ne? Komplett hoch in die Arme, die Fingerspitzen. Dann, wenn du den Bereich hast, den Hals, die Kehle, den Kopf, den Hinterkopf, Kinn, Lippen, selbst die Ohren. Das sind ja so Sachen, spür mal in deine Ohren hinein. Das sind ja so, ne? Die kann man ja auch, die meisten von uns können nicht mit ihnen wackeln. Ja, jedenfalls den gesamten Körper ab. Und ich habe das oft trainiert, um mir meine Körperwahrnehmung eben zurückzuholen. Genau. Vielleicht kennst du auch diese Erfahrung oder eben dieses des Nichtfühlens oder das Gefühl des Kampfes, müde zu sein. Das habe ich ja in der letzten Folge eben gesagt. Ich will nicht mehr kämpfen. Warum passiert mir das immer? Ne? Oder warum fragst du dich vielleicht auch manchmal, warum sind manche Leute in Anführungsstrichen so schwach und ärgerst dich dann insgeheim darüber? Wenn, dann ja, freue ich mich, wenn du mir schreibst und deine Erfahrungen mit uns teilst oder eben auch mit mir in einer persönlichen Nachricht. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode wie immer das eine oder andere für dich mitnehmen. Und vielleicht hast du aber auch Lust, Gast in meinem Podcast zu sein und deine Erfahrungen bezüglich Nachfolge mit uns zu teilen. Was auch immer, ich freue mich von dir zu hören oder zu lesen. Meine Kontaktdaten wie E-Mail, Insta, Facebook, LinkedIn etc. findest du wie immer in den Shownotes. Und ich verlinke auch gerne das Buch. Ich habe das damals mit einem Buch gemacht, das MBSR. Und die Methode verlinke ich gerne auch in den Shownotes. Bis bald dann und alles Liebe, deine Katrin.